Ja, die Frage heute, Gott eine fromme Idee? Eine Erzieherin beobachtet im Gruppenraum, wie die Kinder gerade Bilder zeichnen. Und gelegentlich geht sie dann rum und schaut sich die einzelnen Bilder an und dann kommt sie zu einem kleinen Mädchen, das gerade eifrig am Zeichnen ist. Und da fragt sie, was zeichnest du denn? Und das Mädchen sagt, ich zeichne Gott. Und da sagt die Erzieherin nach einer kurzen Pause, aber niemand weiß, wie Gott aussieht. Ohne von der Zeichnung aufzuschauen, erwidert dann das Mädchen, wenn ich fertig bin schon. Das Thema heute Morgen, kann ich bitte die Folien haben? Ja, sehr schön. Das Thema heute Morgen lautet, Gott eine fromme Idee. Und ich denke, jeder von uns wird es vielleicht schon ein bisschen anders beantworten. Für die einen ist es überhaupt gar keine Frage, dass Gott wirklich existiert. Denn sie sagen, Gott, von dem bekomme ich all das Gute, bekomme ich Sinn, Hoffnung, ich freue mich. Ich habe Gott erlebt, erfahren, ich weiß, es gibt ihn. Für andere Menschen ist das gar nicht so ganz klar, sagen Gott, so wie hier dieser Max, ob es den überhaupt gibt. Und wenn es ihn gibt, was soll das dann für ein Gott sein? Ich habe ihn noch nie gesehen, der hat sich mir nicht vorgestellt. Und dann sehe ich so vieles in meinem Leben, ich sehe so vieles in dieser Welt, wo ich dann sage, also da kann es doch wahrscheinlich gar keinen Gott geben. Und sowieso ist es ja nicht alles nur Einbildung, Wunschdenken von religiös veranlagten Menschen. Und bereits im 19. Jahrhundert hat der Philosoph Ludwig Feuerbach gesagt, wenn glaubende Menschen von Gott reden, dann ist es in Wirklichkeit eigentlich nur die Projektion ihrer Wünsche. Deswegen nennt man das auch Projektionstheorie. In Wirklichkeit sind das Leute, die kommen im Leben nicht so wirklich zurecht, die leiden unter Minderwertigkeitsproblemen, die leiden unter Schicksalsschlägen und weil sie damit nicht klarkommen, malen sie sich quasi in den Himmel ein höheres Wesen, einen Gott. Sie projizieren sich einen Gott in den Himmel, der ihnen dann irgendwie dieses Gefühl gibt, da ist jemand, der dich tröstet und der dich festhält. Nun gibt es zu dieser Projektionstheorie gewichtige Einwände und das Erste, was ich nämlich sagen möchte, ist, sich etwas wünschen, ist eher der Hinweis, dass es dieses Etwas auch gibt. Ich meine, normalerweise ist es ja bei unseren Wünschen und Bedürfnissen ja auch so. Wir haben zum Beispiel das Bedürfnis nach Nahrung. Wir sind auf Nahrung angelegt und niemand würde jetzt kommen und bezweifeln, dass es Nahrung gibt. Es gibt Essen und es gibt Trinken. Wäre ja komisch, jemand sagt, ich habe Hunger und der andere sagt, das ist jetzt nur eine Projektion. Es gibt gar keine Nahrung, es gibt kein Essen, das wäre eine schlimme Vorstellung. Keine Spaghetti, kein Kuchen, kein Kaffee, kein Bier, kein Wein. Andererseits, glaube ich, kommt niemand auf die Idee und sagt, ich wünsche mir ein intergalaktisches Spezi. Sondern das, was wir uns wünschen, ist eigentlich schon der Hinweis darauf, dass es wohl dieses auch gibt. Wir haben zum Beispiel das Bedürfnis nach Gemeinschaft, nach Beziehung. Wir sind darauf angelegt und es gibt andere Menschen. Und das heißt, normalerweise geben unsere Bedürfnisse Aufschluss darüber, was es auch gibt. Wir sagen nicht, weil du ein Bedürfnis nach etwas hast, gibt es das nicht. Und die Frage ist, warum soll das jetzt bei Gott anders sein? Es könnte doch sein, dass Gott genau diesen Wunsch in mich hineingelegt hat und dann ist es natürlich logisch, dass ich suche. Der britische Literaturwissenschaftler C.S. Lewis hat das so ausgedrückt, er hat gesagt, wenn ich in meinem Inneren ein Verlangen verspüre, das durch kein Erlebnis in dieser Welt befriedigt werden kann, dann ist die wahrscheinlichste Erklärung dafür die, dass ich für eine andere Welt gemacht bin. Der zweite Einwand gegen die Projektionstheorie, Der christliche Glaube ist ganz anders als all das, was sich Menschen so gerne ausdenken, wenn sie an Gott denken. Das heißt, was Christen glauben, wenn wir von Gott reden, das ist so anders als vieles, was uns in irgendwelchen Vorstellungen sonst in Kulturen vorkommt und auch was Menschen bis heute sich unter Gott vorstellen. Und es war immer schon, es war im Alten Testament so, dass die Völker um Israel herum immer gesagt haben, wir können es gar nicht vorstellen, was, das soll euer Gott sein. Und im Neuen Testament, da komme ich nachher noch drauf, viel, viel mehr. Wir können uns das nicht vorstellen, so ist Gott nicht, so kann Gott nicht sein, so kann er gar nicht denken und handeln. Das heißt, der christliche Glaube ist ganz anders als das, was Menschen sich so gerne ausdenken. Und das dritte Einwand ist eigentlich die Frage, sind Erfahrungen nur Illusionen? Wenn wir schauen jetzt nur mal aufs Christentum, 2000 Jahre, unzählige Menschen haben seit 2000 Jahren berichtet von Gotteserfahrungen, von Gebetserhörungen, von Bekehrungserlebnissen. Und zwar Menschen in unterschiedlichen Ländern, unterschiedliche Zeiten, unterschiedliche Kulturen. Wenn so viele unterschiedliche Menschen unabhängig voneinander das bezeugen, dann muss man ja schon die Frage stellen, ist das alles Illusion oder ist das nicht eher realistisch? Und das gilt vor allem dann, wenn man sieht, dass durch diese Gotteserfahrungen, die die Menschen berichten, unglaubliche Veränderungen passieren. Da gibt es Menschen, die sagen, durch den Glauben bin ich frei geworden von Süchten oder von einer zerstörerischen Lebenseinstellung. Menschen fangen an, ihr Leben völlig umzukrempeln, werden ganz andere Menschen. Menschen sagen sogar, ich bin jetzt bereit, sogar dafür Konsequenzen auf mich zu nehmen. Nachteile, Verfolgung, ins Gefängnis zu gehen. Und das heißt, das ist doch diese Frage, so viele Menschen, so viele Erfahrungen, so viel Veränderung, was die Menschen berichten und auch andere von ihnen berichten, dass man sagen muss, das kann doch wohl nicht alles nur Illusion sein, Vorstellung, sondern das sind doch Phänomene, die eigentlich deutlich machen, da muss was dahinter stehen. Aber jetzt stelle ich eine Behauptung auf, die Sie vielleicht zunächst mal ein bisschen überraschen wird, nämlich, wenn es wirklich Gott gibt, dann können wir über ihn gar nichts aussagen. Denn wenn er der ist, der für die ganze Wirklichkeit zuständig ist, für dieses Universum, für den Planeten Erde, für Europa, Deutschland, für Öschelbronn, die Kirche, die Menschen, die wir hier sind, wie sollen wir dann mit unserem begrenzten Verstand, wie sollen wir mit unserer beschränkten Wahrnehmungsfähigkeit aus dieser Blase heraus irgendetwas über diesen Gott erkennen? Das ist ja so ähnlich, wie wenn eine Ameise, wenn man sagt, eine Ameise soll sich mal vorstellen, was ein Mensch ist, was ein Mensch denkt, was ein Mensch kann. So ähnlich ist es auch. Wir können eigentlich gar nichts über ihn sagen, denn Gott ist wenn es ihn gibt, in einer ganz anderen Dimension und Wirklichkeit. Das heißt, wir können gar nichts über ihn sagen, wir können es weder ausschließen noch beweisen oder gar nichts sagen. Wir können eigentlich, müssten wir unser Nachdenken beenden. Und das ist ja das, was dann auch die Menschen tun, die sich dann Agnostiker nennen. Wir wissen einfach nichts. Dann können wir den Gottesdienst beenden, können wir vielleicht noch ein Lied singen, dann gehen wir rüber zum Mittagessen. Und dann könnte man natürlich auch Gottesdienste einstellen, Konfirmandenunterricht braucht man nicht, geschweige denn Theologiestudium oder irgendwas. Es sei denn, dieser Gott, wenn es ihn gibt, es sei denn, dieser Gott zeigt sich. Und das nennen wir offenbart sich. Dieser Gott kommt aus seiner anderen Dimension in unsere Wirklichkeit, in unsere Dimension. Und darauf sind wir angewiesen. Wenn Gott das nicht tut, dann können wir alles Nachdenken vergessen. Dann brauchen wir gar nicht mehr drüber nachdenken. Aber das ist genau das, was wir eben glauben und was die Bibel auch sagt. Gott hat sich gezeigt. Gott hat sich offenbart. Gott kommt aus seiner Dimension, aus seiner anderen Wirklichkeit in unsere Welt, in unsere Wirklichkeit herunter. Und ich möchte das an drei Dingen deutlich machen, wo Gott sich offenbart, wo Gott sich zeigt. Das erste, das haben wir vorhin auch gelesen noch einmal, Gott offenbart sich in der Schöpfung. Paulus schreibt, es gibt vieles, was sie, die Menschen, von Gott erkennen können. Er selbst hat es ihnen ja vor Augen geführt. Gott ist zwar unsichtbar, aber sein Wirken, seine Werke der Schöpfung, die haben die Menschen seit eher seine ewige Macht, göttliche Majestät sehen und erfahren können. Konfirmanden erinnern sich vielleicht noch, ne, die Spuren Gottes, haben wir einige Stationen dazu gemacht. Wo kann man Spuren Gottes entdecken? Eine Spur in der Schöpfung. Und deswegen ist es ja auch interessant. Ja, es stimmt ja nicht, was der Feuerbach da gesagt hat, quasi, das sind so die Schwachen und die, die im Leben nicht zurechtkommen, die projizieren sich so ein Gott an den Himmel, sondern es gibt viele, viele sehr hochintelligente Menschen, die gläubig sind, die an Gott glauben, die an Jesus glauben, überzeugte Christen sind. Ja, das prominenteste Beispiel ist wahrscheinlich Newton oder viele andere haben an einen persönlichen Gott geglaubt oder glauben ihn. Kopernikus, Kepler, Galilei oder aus unserer Zeit Francis Collins. Francis Collins war der Leiter des Humangenomprojekts in Washington, wo hunderte von Wissenschaftlern ja an der vollständigen Entschlüsselung des menschlichen Genoms gearbeitet haben, des Erdguts. Und dieser Collins erzählt die Geschichte seiner Bekehrung vom Atheismus zum Glauben an Gott als junger Arzt. Und er hat folgenden Satz gesagt. Er hat gesagt, der Gott der Bibel ist auch der Gott des Genoms, also des Erbguts. Man kann Gott in der Kirche finden oder auch im Labor, im Forschungslabor. Man kann Gott in der Kirche finden oder auch im Forschungslabor, im Labor. Das heißt, wir haben mit offenen Augen, Sinnen die Natur betrachtet, die Vielfalt, die Komplexität, die Schönheit, die Größe, wie diffizil ganz vieles aufeinander abgestimmt hast, ob das ein Organismus ist oder unter den Geschöpfen, der kann darin Spuren entdecken eines genialen Schöpfers. Und das ist das Erste. Gott zeigt sich, Gott offenbart sich in der Schöpfung. Das Zweite, Gott zeigt sich, Gott offenbart sich in der Person Jesus Christus. Und das ist das, was wir Christen glauben, dass Gott an einer Stelle noch einmal ganz konkret geworden ist und also gesagt hat, jetzt wird alle Spekulation beendet, wer ich bin, was ich bin, jetzt schicke ich meinen Sohn Jesus als Mensch, der mit menschlichen Worten und Bildern redet und jetzt könnt ihr an ihm erkennen, wie Gott ist, wie Gott denkt, was Gott wichtig ist, auf was es ihm ankommt. Schaut ihn an, was er tut, was er sagt, so bin ich. Und das glauben wir, dass genau das passiert ist, dass an einer Stelle der unsichtbare Gott menschliche Gestalt annimmt und in unsere Welt kommt. Das ist das, was wir jetzt bald wieder feiern, ja, in Weihnachten. Gott kommt in diese Welt. Der Gott, der die Milchstraßen, die Planeten, die Meere, die Berge, die schwarzen Löcher, die Menschen alles gemacht hat, dieser Gott wird Mensch. Und das heißt, Gott lacht, Gott weint, Gott hat Hunger, Gott hat Durst, Gott schläft, Gott hat Schmerzen, Gott hat Freunde, Gott hat Feinde, Gott hat Spaß, Gott erlernt einen Beruf, Gott macht Erfahrungen, Gott ist enttäuscht. Und das heißt, seit Jesus gekommen ist, gibt es nichts mehr, aber auch gar nichts mehr, wo wir sagen können, das, was ich erlebe und fühle und durchmache, da kann sich Gott überhaupt kein Bild machen. Dass wir denken, dass Gott sagen müsste, Entschuldigung, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Kannst du das vielleicht beschreiben? Nein, Gott weiß, wie es ist, Mensch zu sein, denn er kennt das Menschsein von innen. Aber woher weiß ich das nun, sagen vielleicht manche. Woher soll ich wissen, dass Gott sich in diesem Jesus gezeigt hat? Jesus hat sich mir nicht persönlich hier vorgestellt. Ich habe einiges gehört. Woher soll ich wissen, dass Gott sich in Jesus zeigt? Und da ist meine Antwort auch wieder vielleicht zunächst eine überraschende Antwort. Meine Antwort lautet, weil Jesus genau das behauptet hat und weil ich ihm das glaube. Das klingt ganz schlicht, aber darum geht's. Das ist jetzt wieder, wäre nochmal ein ganz eigenes Thema. Machen wir auch im Konfirmandenunterricht ja auch nochmal. Es gibt niemand anderes wie Jesus, wo hunderte Jahre zuvor ganz detaillierte Prophetien, Voraussagen gemacht wurden, die genauso eingetroffen sind. Aber das haben wir im Alten Testament hunderte Jahre vorher, genau auf die Geburt, auf das Leben, auf das Sterben, auf alles von Jesus, hunderte Jahre vorher, gibt es von keinem anderen Religionsstifter. Dann, wie Jesus gelebt hat, was er getan hat, vor allem die Wunder, die er getan hat. Von wem gibt es, dass jemand zu einem Kranken sagt, steh auf und der steht auf und nicht mit irgendeiner Erkältung. Oder dass er einen Toten zum Leben erweckt. Und das war so überwältigend, dass die, die gegen Jesus waren, gesagt haben, jetzt muss er weg, denn niemand kann mehr bestreiten, dass dieser Mann hier Dinge tut, die kann kein Mensch tun. Kranke heilen, Tote auferwecken, Sturm stillen und so weiter. Und als Bestätigung dessen, dass er wirklich der von Gott Gesandte ist, kommt genau das Entscheidende, nämlich Ostern. Dass Gott ihn aus den Toten auferweckt, dass er wieder aufersteht und dass er 40 Tage lang mit seinen Freunden, mit vielen Menschen, teilweise mit 500 an einem Ort, spricht und ihnen alle Dinge erklärt. Und darin wird deutlich, ja, das ist etwas ganz Besonderes mit diesem Jesus Christus. Und deswegen ist auch meine Empfehlung und deswegen ist auch mein Vorschlag für alle, die noch auf der Suche sind, der Vorschlag, einfach mal in der Bibel lesen. Es gibt in der Bibel im Neuen Testament 4 Lebensberichte von Jesus, wenn in das Evangelium, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Wenn Sie sich das Markus-Evangelium vornehmen, ist es das kürzeste. Das können Sie in 1,5 Stunden quasi in einem Rutsch durchlesen, wenn Sie das wollen. Und dann einfach mal das anschauen. Da wird man sicher nicht alles verstehen. Aber einfach mal diese Frage stellen, was ist denn, wenn dieser Jesus recht hat? Und wenn das stimmt, dass er sagt, ich bin der Sohn Gottes und ich komme von Gott in diese Welt und ich habe einen Auftrag. Und ich mache den Weg frei zu Gott in den Himmel. Ich vergebe euch eure Schuld, ich besiege für euch den Tod, folgt mir nach. Was ist, wenn er damit recht hat? Was ist, wenn ich ihm das glaube? Jesus sagt, in mir begegnet euch Gott. Und dass ihm Gott begegnet, das wird nicht nur da deutlich, wo er diese Wunder getan hat, im Blick auf Sturmstillung oder Essensvermehrung, sondern vor allem auch da, wo er das sagt, wo jedem klar war, jedem religiösen Menschen, das kann nur Gott, nämlich Schuld vergeben. Jedem ist klar, Schuld vergeben, das kann und darf nur Gott. Niemand anderes hat dazu die Autorität. Und genau das ist es, was erzählt wird in der Bibel. Schauen wir uns diese eine Geschichte an, in diesem Markus-Evangelium. Da wird berichtet, da liegt ein Mann auf einer Trage, er ist gelähmt, 4 Männer heben die Trage auf, marschieren los und sagen zu ihm, jetzt versuchen wir es mal bei Jesus, du hast ja nichts zu verlieren. Der hat sicher schon alles ausprobiert, nichts hat geholfen. Ich weiß nicht, vielleicht ist es Ihnen auch so gegangen, dass vielleicht jemand gesagt hat, versuch's doch mal, komm doch mal hier in den Gottesdienst, in den Akzente-Gottesdienst. Schau dir das mal an, komm mal. Und da haben sie vielleicht auch gedacht, naja gut, habe ja nichts zu verlieren, bin mir nicht sicher, ob irgendwas passiert, aber ich bin jetzt da. Und so ging es diesem auch. Okay, wir probieren es mal. Und dann marschieren die los, die 4 packen diese Trage, tragen diesen da zu einem Haus. Und als sie zu diesem Haus kommen, da merken sie, es gibt nämlich ein Problem, dass nämlich so viele Leute da sich versammelt haben, die stehen außer dem Haus, außerhalb der Tür, alles voll, da kommen wir nicht rein, denn da drin steht einer und hält eine Rede. Und dieser eine, das ist Jesus, der die Rede hält. Und da haben die Chance genutzt, denn die Häuser dort, Palästina, sind ein bisschen anders, aus Holz und Lehm, Stroh gebaut, ein Stockwerk hoch, hinten eine Treppe, oben ein Flachdach. Und da haben sie diesen armen Kerl da raufgetragen aufs Dach. Sie sind Jesus im wahrsten Sinne des Wortes aufs Dach gestiegen. Und dann haben sie da dieses Holz und Lehm und Dings da aufgebohrt, haben da ein Loch reingemacht. Und als dann das Loch groß genug war, lassen sie an 4 Seilen diesen gelähmten Mann da hinein, direkt vor die Füße von Jesus. Peinlicher kann es kaum noch werden. Und dann kommt etwas ganz Seltsames. Dann sagt Jesus zu diesem Mann: Mensch, deine Schuld ist dir vergeben, deine Sünden sind dir vergeben. Und da denkt er, was, meine Schuld, da geht's doch gar nicht drum. Ich bin doch gekommen wegen meinem gesundheitlichen Problem. Und dann kommen die Religiösen und sagen, jetzt reicht's aber. Jetzt ist es maßvoll. Schuld vergeben, das kann und darf nur Gott. Was maßt du dir an, hier Schuld zu vergeben? Und dann sagt Jesus, okay Leute, jetzt machen wir mal einen Test. Was ist leichter, wenn ich zu dem sage, ich vergebe dir deine Schuld, oder wenn ich zu dem sage, steh auf, du bist geheilt? Und jedem war klar, was ist leichter? Natürlich zu sagen, dir ist deine Schuld vergeben, weil das kann man ja nicht nachprüfen, ist ja unsichtbar. Aber jetzt sagt Jesus, damit ihr seht, dass ich die Macht dazu habe, zeige ich das, was ihr sehen könnt. Und deswegen steh auf, nimm deine Matte und geh heim. Und dann bekommt er auf einmal Kraft in seinen Beinen, auf einmal hebt er den Oberkörper, bewegt seine Arme, Hände, Beine, er hebt sich wie in Trance, nimmt da seine Matte, rollt die zusammen und geht raus. Und dabei ist das Wunder aus meiner Sicht nicht mal das Entscheidende an der Geschichte, sondern das, was Jesus hier behauptet zu sein. Nämlich, dass er sagt, ich bin der, der deine Beziehung zu Gott wieder in Ordnung bringt. Ich bin der, der das wegnimmt, was dich von Gott trennt. Deine Schuld, deine Gleichgültigkeit, ich bin der. Und ich glaube, dass das heute noch so ist, dass er sich bemerkbar macht, heute. In manchen Fällen ist es tatsächlich auch heute noch manchmal durch ein Wunder, aber in der Regel ist es vorsichtiger und behutsamer. Manchmal einfach Fingerzeichen durch kleine Begebenheiten, wo man im Nachhinein merkt, da hat Gott mich beschützt, da hat er mir geholfen. Natürlich kann man immer dann sagen, es war Zufall, Schicksal. Aber vielleicht werden wir ein bisschen sensibler und erkennen diese kleinen auch Zeichen und Wunder in unserem Leben. Oder Gott schickt uns einen Menschen in den Weg, der von Gott redet, der ganz begeistert ist von Gott, von Jesus, und wir merken, dieser Mensch, der hat irgendwas erlebt, der hat irgendwas in seinem Leben, was ich auch so gerne hätte. Der hat einen festen Halt, der hat eine Hoffnung, der hat eine Zuversicht, einen Frieden, den ich auch suche. Und das ist das Zweite, Gott offenbart sich, Gott zeigt sich in Jesus Christus. Und das Dritte ist, Gott offenbart sich in seinem Wort in der Bibel. Und das ist, denke ich, sogar der Königsweg, sein Wort. Ich glaube, dass wir in der Bibel Gottes Wort an uns haben und dass wir deswegen die Erfahrung machen können, die Worte, die da stehen, sind mehr als Worte. Diese Worte verändern. Diese Worte, die sprechen tief in unsere Seele, in unser Herz hinein. Und auf einmal merken wir, das sind nicht nur alte Worte und alte Geschichten, sondern das hat mit meinem Leben was zu tun. Das geht mich heute an. Und ich glaube, dass Gott durch sein Wort zu uns spricht. Und ich glaube, dass Gott auch dann zu ihm spricht, wenn wir von ihm erzählen. Und deswegen kann es auch sein, dass Gott heute Morgen zu Ihnen, zu dir spricht und sagt, ich bin da, ich liebe dich, ich habe meinen Sohn Jesus für dich in die Welt gesandt. Er ist für deine Schuld gestorben und er hat für dich den Tod besiegt. Und ich möchte, dass du eine Beziehung zu mir eingehst. Und deswegen, wenn Sie sagen, Gott hat sich mir noch nicht vorgestellt, seien Sie offen. Es könnte sein, dass er das gerade heute Morgen tut. In der Bibel steht ein interessanter Satz. Und dieser Satz heißt, sagt Jesus, schaut her, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an. Und wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, dann werde ich hineinkommen, werden Gemeinschaft haben und ein Fest feiern. Und das glaube ich, dass Gott das tut bis zum heutigen Tag, dass er immer wieder an unsere Herzenstür, Lebenstür klopft. Behutsam, leise, unaufdringlich, aber beharrlich. Und vielleicht haben Sie sein Klopfen schon gehört. Vielleicht hören Sie es auch gerade jetzt heute Morgen. Und dass Sie sich überlegen, möchte ich nicht vielleicht doch mal quasi meine Herzenstür so einen Spalt weit aufmachen, mal gucken, ob wirklich jemand da ist. Und dieses, die Tür öffnen, den Tür einen Spalt öffnen, gucken, ob Gott da ist, ob Jesus da ist, das nennen wir Beten. Dass man einfach zu ihm spricht und sagt, Jesus, ich höre jetzt von all dem, manches klingt für mich merkwürdig, aber gleichzeitig wichtig, und ich würde gern mehr von dir erfahren. Und wenn du so bist, wie die Bibel sagt, dann würde ich dich gerne erleben. Lass mich dich erkennen. Und wenn Sie anfangen, mit Jesus zu reden, dann kann ich Ihnen nicht garantieren, dass sich da jetzt irgendwelche wunderhaften Ereignisse einstellen. Das kann sein. Aber in den meisten Fällen ist es nicht so, aber worin ich sicher bin, wenn Sie anfangen, mit Jesus zu reden, und wenn Sie das meinen, was Sie sagen, dann sind Sie schon mitten im Herzen Gottes. Und dann ist nicht auszudenken, was noch alles in Ihrem Leben passieren wird. Und alle Gottsucher sagen Amen.